Heute bei Apropos, Karin Keller-Sutter und der ominöse Plan B zur Steuervorlage. Am 18. Juni stimmen wir über eine neue Mindeststeuer für Unternehmen ab. Umstritten ist diese Steuer, weil es unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wie das Geld nachher verteilt werden soll. Und umstritten ist auch, was eigentlich passiert, wenn es ein Nein sollte geben. Hat die verantwortliche Bundesrätin, hat Karin Keller-Sutter einen Plan B oder hat sie keinen? Über das reden wir bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Bei mir im Studio steht der Wirtschaftsdoktor Konrad Stähli, der für uns das Dossier betreut. Hallo Konrad.
Hallo Philipp.
Du hast bei uns schon mal über die Steuervorlage geredet. Wir können die Folge gerne verlinken. Für all die, die das nicht mehr so präsent haben, Schande über euch alle. Kannst du jetzt nochmal sagen, was der Hintergrund von dieser Abstimmung ist?
Ja, gern. Ganz grob, es ist eine globale Reform, die 140 Länder umsetzen. Und zwar haben die sich darauf geeinigt, die Mindestgewinnsteuer für Unternehmen auf 15% zu setzen. In der Schweiz ist der Gewinnsteuersatz in vielen Kantonen drunter. Und in vielen Ländern international auch. Der Clou an dieser internationalen Steuerreform ist die Funktionsweise. Man hat sich in der OECD, das ist der Club der westlichen Industrieländer, darauf geeinigt, dass Länder, die besonders schlau sein wollen, weil sie die Steuerreform zum Beispiel dann nicht durchführen wollen und weiterhin tiefere Steuern hätten und darum einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern hätten, die eben nicht sollen haben. Und zwar funktioniert das so, dass andere Länder den Unterschied zwischen dem tieferen Steuersatz und den 15%, die wir abgemacht haben, können erheben. Heisst, die Firmen, die müssen sowieso 15% zahlen. Für die ist auch dann die Frage, wo sie es zahlen. Aber es spielt nicht so eine grosse Rolle.
Das ist so eine Art internationaler Finanzausgleich auf eine Art, oder?
Nein, Finanzausgleich würde ich es nicht nennen. Also die Länder, die vorher attraktiv waren, um die grossen Firmen anzulocken, können einfach mehr Steuern erheben. Und dann ist die Frage, was passiert mit dem Geld. Und da sind wir jetzt schon mitten in dieser Streitfrage drin.
Okay. Sicher ist, in der Schweiz wird es in vielen Kantonen einen höheren Steuersatz geben für Unternehmen. Das heisst, es gibt auch mehr Geld in die Kasse. Weiss man, wie viel mehr Geld fliessen wird?
So ungefähr. Der Bund schätzt, dass zwischen 1 Milliarde und 2,5 Milliarden Franken pro Jahr im ersten Jahr mehr werden fliessen. Das kann sich dann über die Zeit natürlich deutlich verändern. Die Berechnungen sind Verhaltensveränderungen der Firmen zum Beispiel noch nicht eingeflossen. Damit man das vergleichen kann, der ganze Bundeshaushalt sind etwa 80 Milliarden im Jahr, das Schweizer Bruttoinlandprodukt etwa 800 Milliarden. Also es ist etwas, aber es ist nicht. Es ist kein Beibruch, wenn man das jetzt nicht hätte.
Die 1 bis 2,5 Milliarden, die wird es geben in einem Jahr. Wo geht das Geld an?
Das ist die grosse Streitfrage, die jetzt alle beschäftigt. Obwohl das Geld noch nicht da ist und man nicht wissen, wie viel es sein wird. Da muss man verschiedene Aspekte unterscheiden. Einerseits hat sich das Parlament im letzten Dezember für ein Verhältnis 75% für die Kantone und 25% für den Bund ausgesprochen. Das ist eine Streitfrage. Und eine andere Streitfrage ist, wo das Geld nachher herangeht, weil das bleibt ja nicht bei den Kantonen und beim Bund. Das wird wieder ausgegeben. Und zwar, die meisten Involvierten planen das Geld so auszugeben, dass sie ihre eigene Standortattraktivität steigern können. Weil vor allem die Kantone, die im Moment einen tieferen Gewinnsteuersatz haben und der nivelliert wird auf 15%, die verlieren durch das relativ zu den anderen Standortattraktivität und versuchen das Geld in verschiedenen Arten wieder auszugeben. Einerseits sind da Instrumente wie Investitionen in Bildung, Infrastruktur plant, da applaudieren die Linken natürlich. Aber das ist die Minderheit vom Geld. Der grösste Teil vom Geld, zumindest wenn man mit dem Kanton Zug, von grossen Profiteuren, ja, für ein Schlusszeichen von dem Ganzen wäre, ist plant, um in Abzüge für Forschung und Entwicklung zu investieren. Das bedeutet, dass die betroffenen Firmen dann eben wieder weniger Geld in Steuern zahlen, gemessen am ganzen Umsatz und das Geld letztlich direkt zu den Firmen zurückfließt.
Das heisst, dass eigentlich die Steuererhöhung wie abgefedert wird mit dem Geld, auf eine Art.
Genau.
Der eine Streitpunkt ist die Verteilung zwischen Kantonen und Bund. 75-25 schreiben wir jetzt überhaupt. Der andere ist die Verteilung zwischen den Kantonen. Es kommen ja nicht alle gleich viel über von dem Geld, das mehr fließt, oder?
Richtig. Ich habe ja vorher schon angetönt, dass unter anderem der Kanton Zug, aber der Kanton Basel-Stadt ist der andere prominente Kanton, tiefe Gewinnsteuer hat im Moment für Unternehmen. Und die beiden Kantone haben auch einen grossen Anteil von diesen betroffenen Firmen bei sich im Kanton. Das muss man vielleicht noch sagen, es handelt sich um Firmen mit mindestens 750 Millionen Umsatz. Also ein normales KMU ist von dem nicht betroffen.
Also Rohstoffhändler in Zug oder Pharma in Basel zum Beispiel, oder?
Genau. Und weil die vor allem zu grossen Teil im Zug oder Basel-Stadt sind und die Steuern deutlich erhöhen, eben auf die 15% gegenüber dem heutigen Steuersatz, kommen die deutlich mehr Geld über als andere Kantone.
Bekämpfe die Folge von der SP. Und das ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen, weil die SP ist ja die Partei, die grundsätzlich dafür ist, dass man Steuern für Unternehmen eher erhöht. Warum ist die SP gegen die Vorlage?
Ich tue dafür Jacqueline Badran zitiere mal kurz. Das ist interessant, was sie sagt. Das ist nämlich: Wir stören uns an der ungerechten Verteilung unter den Kantonen, wie du vorher gesagt hast, nicht zwischen Bund und Kantonen. In der aktuellen Vorlage fließen ganze 40% der Zusatzeinnahmen an die Kantone Zug und Basel-Stadt. So, jetzt rede ich wieder, das ist nicht mehr von Badran. Das muss man ein bisschen einordnen, was sie sagt. Einerseits sagt sie 40% Zug und Basel-Stadt. Das stimmt wahrscheinlich ungefähr. Sie stützt sich da dabei auf eine Studie, die die SP einen Auftrag gegeben hat, die allerdings auf sehr wackeligen Beinen steht. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn wir das noch auseinandernehmen. Grundsätzlich stimmt es, dass Basel und Zug wahrscheinlich am meisten werden reinnehmen. Ich habe mehr Mühe mit der ersten Aussage, wo sie sagt, dass die SP gar keine Mühe hat zwischen der Verteilung zwischen Bund und Kanton. Das stimmt nämlich einfach nicht. Ihr Parteikopräsident Cedric Wermuth hat uns das schon sehr deutlich gesagt und hat es im letzten Dezember im Parlament auch sehr deutlich klargestellt, dass ihn die Verteilung stört. Im Übrigen ist das auch der Witz an der SP-Argumentation, dass man sehr schnell eine neue Vorlage könnte aufgleisen, dass eben der Verteiler zwischen Bund und Kanton falsch ist. Wenn nur das Problem wäre, wie der Cedric Wermuth insinuiert, dann könnte man nämlich wirklich einfach einen Federstrich machen aus 25-50-50 machen und alles wäre gut, zumindest aus Sicht von der SP, und dann könnte man eine neue Vorlage auf den Weg bringen. Aber so einfach ist es eben nicht. Das werden wir nachher dann noch sehen. Ich glaube, der Frust von der SP entspringt mehr einem Grundgedanken, der dieser Reform zugrunde liegt. Nämlich, dass der Standortwettbewerb auch nachher noch soll in voller Fahrt sein. Dass die Gelder, die man einnimmt, wieder eingesetzt werden, um den eigenen Standort attraktiv zu machen. Unter anderem eben, indem man das Geld wieder den Firmen zugutekommen lässt. Das sind letztlich Subventionen. Das haben wir in der Schweiz in geringerem Maß als in anderen Ländern. Jetzt wird es ein Subventionswettbewerb, insbesondere in Zug und Basel-Stadt. Der SP wäre es lieber, wenn das Geld gleichmässig verteilt werden würde und anders ausgeben würde, nicht direkt zu den Firmen wieder gehen.
Mhm. Was haben Sie sich denn überlegt bei dieser Verteilung von diesen Geldern, die man die Vorlage erarbeitet hat?
Letztlich geht es um ordnungspolitische Fragen. In der Schweiz war es bisher so gewesen, dass die Kantone für die Besteuerung von Firmen zuständig sind. Und das soll grundsätzlich auch so bleiben. Es ist mehr eine technische Frage, warum das überhaupt vom Bund eingeführt wird. Das Ganze muss ziemlich schnell gehen. Es ist eine Reform, die man nicht 10 Jahre planen konnte, sondern hat man zack machen müssen. Und aus dem Grund ist das ein Kniff, warum das jetzt auf Bundesebene gelöst wird. Aber eigentlich ist das eine kantonale Hoheit in unserem föderalen System. Aus dem Grund hat es in der Erarbeitung von dem Schlüssel auch starke Stimmen gegeben, unter anderem der Bundesrat Maurer, wo gesagt hat, das Geld soll zu 100% bei den Kantonen bleiben. So wie es auch heute ist. Wenn Kantone Geld erheben bei den Firmen, dann bleibt das bei ihnen. Es haben dann allerdings Leute gegeben, interessanterweise ausgerechnet der Zuger Finanzdirektor Heinz Tändler von der SVP, der sich dafür eingesetzt hat, dass eben der Bund doch einen gewissen Teil überkommt. Einerseits sind das abstimmungstaktische Gründe gewesen. Also ich glaube, die SP hat deutlich mehr Erfolg bei der aktuellen Kampagne, wenn es wirklich 100-0 wäre. Und zweitens will man den Bund auch ein bisschen entlasten. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Es gibt den interkantonalen Finanzausgleich. reiche Kantone zahlen einen Teil von ihren Einnahmen den ärmeren Kantonen. Und der Bund tut aber auch einen Teil an das Ganze beitragen. Und wenn natürlich der ganze Kuchen aufblasen wird, wenn natürlich der ganze Kuchen grösser wird, dann muss auch der Bund ein bisschen mehr zahlen. Und man will der Bund, dem seine Finanzen im Moment sowieso ziemlich knapp sind, dabei helfen.
Wir fassen die SP-Argumente mal zusammen. Zum einen stören sie sich an der Verteilung zwischen Kanton und Bund und zum anderen auch an der Verteilung von diesen Geldern unter den Kantonen. Gibt es da andere Argumente, die aus Sicht von der SP oder aus Sicht von der Gegner dieser Vorlage eben dafür sprechen, ein Nein einzulegen? Was sind Ihre Argumente zwischen?
Ja, gibt es. Eins ist zumindest implizit schon angetönt worden. Das kommt vom Gewerkschaftsbund. Das ist auch Teil von dieser Nein-Allianz. Und das sagt, ja, der Bund muss sowieso schon extrem viel sparen. Und das muss man, das geschieht auf dem Buckel der Ärmsten. Und wenn der Bund mehr Geld würde überkommen, dann könnte das zumindest ein bisschen zurückfahren. Stimmt wahrscheinlich. Ob das der Braten wirklich fess würde machen, ist eine andere Frage, weil der Bund würde, gehen wir mal von einem konservativen Szenario aus, wo die Steuerreform 1 Milliarde bringt. Der Bund würde 25 Prozentpunkte mehr bekommen. Dann wären das 250 Millionen. Aber der Bund hat ein Defizit von 3 Milliarden im Jahr. Also alle Probleme wären damit auch noch nicht gelöst. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Der kommt von der Hilfswerk. Allianz Süd heisst der ihre Verband. Der sagt, das Geld, das durch diese Reform reinkommt, sollte stärker in die Entwicklungshilfe fließen. Weil, und das ist dann ein sehr globales Argument, das grosse Problem am weltweiten Steuersystem sei, dass Gewinne, die im globalen Süden erzielt werden, eben unter anderem in die Schweiz transferiert werden und da versteuert werden. Und das Geld solle zu einem gewissen Teil zumindest wieder zurückfließen.
Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Was sagen die, die für die Reform sind?
Man muss vielleicht zuerst sagen, dass dort niemand Feuer und Flamme ist für das Ganze, sondern man stimmt dem Ganzen zähneknirschend zu. Sogar eine SVP, die normalerweise gegen jede globale Harmonisierung oder Druckversuche von außen sich wehrt, hat zumindest die offizielle SVP klar Ja gesagt. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass viele von ihren Wählern trotzdem ein Nein werden einlegen. Das Hauptargument ist dort, dass man, wie ich eingangs gesagt habe, sich die Gefahr aussetzen würde, dass andere Länder die Steuern, die die Schweiz nicht erheben würde, wenn sie nicht mitmacht, würde verlieren. Ich mache kurz ein Beispiel. Zum Beispiel Glencore, wo in Zug im Moment unter 12% Gewinnsteuer zahlt. Wenn die das weiterhin machen würden, weil die Schweiz das Ganze nicht umsetzt, könnte zum Beispiel Holland oder das Vereinigte Königreich, wo Glencore auch Standort hat, und eben die Differenz erheben. Natürlich könnten die Länder nicht die ganze Differenz erheben, das wird dann anteilsmässig berechnet, was möglich ist. Auf jeden Fall wird das Geld nicht in der Schweiz bleiben und die bürgerliche Seite sagt, das darf nicht sein.
Ein weiteres Argument von der Befürworter ist in letzter Zeit unter Druck gekommen. Es hat immer geheißen, wenn man jetzt für die Nein sagen würde, wäre die Zeit knapp, um eine neue Vorlage zu erarbeiten, weil bis am 1. Januar 2024 muss das umgesetzt sein, dann zählt die neue Steuer. Jetzt hat die Wochenzeitung kürzlich berichtet, dass im Finanzdepartement schon lange eine Alternative rum ist, ein sogenannter Plan B. Wie würde der aussehen?
Es handelt sich dabei um einen internen Mailverkehr in der Steuerverwaltung. Also das ist eine Abteilung vom Finanzdepartement von der Karin Keller-Sutter. Und dort ist ausgelotet worden, was bei einem Nein rechtlich möglich wäre. Kurz gesagt, wenn man alles so schnell wie möglich würde durchpeitschen, wäre eine Abstimmung über eine neue Vorlage im März 2024 möglich. Man könnte dann eine Rückwirkungsklausel auf den 1.1.24 einbauen. Das ist allerdings unter Annahme, dass es keine Vernehmlassung gibt bei den involvierten Interessengruppen und das Parlament das Ganze in einer Session würde durchpeitschen. Möglich, aber ungewöhnlich. Das Datum vom 1.1.24 ist vielleicht noch wichtig, dass man darüber redet. Mhm. Das ist entscheidend. International geht man davon aus, dass das Ganze auf den 1.1.24 ausgeführt wird. Die EU sagt, wir machen das auf den. Und die Schweiz will aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, auch parat sein. Denn es ist schon denkbar, dass Rückwirkung noch würde funktionieren, damit Gelder für die Zeit, wo sie in der Schweiz nicht gültig ist, nicht würden abfliessen. Aber es würde natürlich das Ganze sehr kompliziert machen.
Aber ist es ein realistisches Szenario?
Ich sage nein. Wie ich vorher schon gesagt habe, die SP sagt, wir müssen einfach den Verteiler ändern auf 50-50. Da sind sich alle einig. Aber ich habe vorher Frau Badran zitiert. Offensichtlich ist sich ja nicht einmal die SP einig, was das Problem ist. Umfragen unter den Abstimmenden, die unter anderem wir bei Tamedia erhoben haben, zeigen auch, dass die Gründe für ein Nein, bei denen wenigen, die ein Nein einlegen, also die Umfragen sind ziemlich klar, es wird ein Ja geben, aber bei denen wenigen, die ein Nein gibt, sind die Gründe ziemlich unklar, warum die Personen werden dagegen stimmen. Man kann also aus demokratiepolitischer Sicht nicht einfach sagen, das ist der Grund gewesen und jetzt können wir am Tag nach dem Abstimmungssonntag kommen wir mit einer neuen Vorlage, gehen die zuerst in den Bundesrat und die Verwaltung und dann nachher ins Parlament. So einfach ist es einfach nicht. Oder es wäre demokratiepolitisch ziemlich unschön. Aus dem Grund gehe ich dann eher davon aus, dass es länger würde dauern, bis man so eine Vorlage auf den Weg bringt und neu ausarbeitet, dass auch das Parlament sich die Zeit will, muss nehmen, zum Deliberieren darüber, was dann die richtigen Kniffe sind, um die Vorlage das mal genug reif ausarbeiten, damit das Volk das kann annehmen kann. Und das dauert ziemlich lang. Die Wirtschaftsverbände, aber auch das Finanzdepartement gehen davon aus, dass das spät im 24., wenn nicht im 25. erst zur Abstimmung würde kommen. Und dann hätte die Wirtschaft ziemlich sicher ein Problem. Da muss man nämlich doppelte Buchhaltungen machen für den Fall, dass die Schweiz das bald einführt mit Rückwirkung oder wenn es nicht funktioniert, muss man im Ausland die Steuern zahlen. Das würde extrem viel Rechtsunsicherheit und Bürokratie bedeuten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Flurschaden dann rum wäre.
Eine Kritik, die nach dem Text in der WOZ laut worden ist, war an die Finanzministerin Karin Keller-Sutter gerichtet. Sie hat immer gesagt, ein Plan B sei nicht möglich, es gibt keine Alternative dazu. Jetzt zeigt auch Melf Kehrt, dass man im Finanzdepartement offensichtlich doch über diesen Plan nachgedacht hat. Du hast dich kürzlich im Interview gehabt. Was sagt denn sie selber zu dem Vorwurf, sie habe immer einen Plan B verneint? Wie gibt es doch einen?
Sie sagt, das sei kein Plan B. Sie stellt es so dar, dass ein Plan B nur etwas wäre, das gleichwertig wäre und kein Problem würde bringen. Das ist am Schluss Wortklauberei. Also, wobei ich nicht weiss, auf welcher Seite ich stehe. Also, natürlich hat sich das Finanzdepartement insbesondere unter dem Zeitdruck, wo man steht, Gedanken gemacht. Alles andere wäre extrem unprofessionell. Andererseits, das, was wir da gelesen haben, beziehungsweise das, was die WOTS gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz überkommt und publiziert hat, ob das ein Plan B ist, ich halte es ja nicht für realistisch. Aus dem Grund, ein Plan B wäre wahrscheinlich eher etwas, wo dann, wie vorher gesagt, dann Ende 24 zur Abstimmung würde kommen. Es sind Gedankenspiele gewesen, die man sich im Departement Keller-Sutter dazu gemacht hat. Ich habe sie jetzt verteidigt. Man muss sie allerdings schon auch kritisieren. Also ihre Kommunikation, ob es jetzt ihre ist oder die von ihren Kommunikationsleuten sei dahingestellt, ist natürlich schon suboptimal. Unter anderem ich, aber andere Journalisten auch, haben wiederholt nachgefragt, was denn wäre, wenn das wieder abgelehnt werde.
An der offiziellen PK sogar, oder?
An der offiziellen PK. Ich habe zweimal schriftlich angefragt. Und die Antwort war immer sehr ausweichend gewesen. Man hat dann immer gesagt, ja, man müsse dann halt schauen. Stimmt natürlich. Aber die Gedankenspiele hätten wir ja trotzdem mal öffentlich machen können oder sagen, hey, natürlich machen wir uns Gedanken. Und nicht einfach mit Floskeln antworten. Aus dem Grund, auch für sie gibt es Abzug bei den Haltungsnoten, mindestens.
Also nicht geschwindelt, einfach nicht die ganze Ware gesagt. So.
Ja, das ist ja oft das Gleiche.
Was würde denn passieren, wenn es wirklich ein Nein gibt? Auch wenn jetzt die Umfrage in eine andere Richtung zeigt, es kann immer Überraschungen geben. Was passiert denn?
Ich bin überzeugt, dass Frau Keller-Sutter so schnell wie möglich mit allen involvierten Kreisen anhocken würde. Da wäre sicher jemand von der SP dabei, wahrscheinlich auch der Gewerkschaftsbund. Und die Wirtschaft natürlich. Und dann würden die sich überlegen, wie sie so schnell wie möglich eine neue Vorlage könnten auf den Weg bringen, damit die Schweiz doch nicht allzu grosse Nachteile aus dem Ganzen würde ziehen.
Danke für das Gespräch.
Danke dir, Philipp.
Das ist unsere aktuelle Folge zur Steuervorlage, wo wir am 18. Juni darüber abstimmen. Dort unsere Berichterstattung verfolgen vom Konrad Stähli und von seinen Kolleginnen und Kollegen. Die wichtigen Sachen würde ich gerne verlinken. Und dann hören wir es morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.